Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
Heute geht es bei uns bei Kino oder Couch natürlich um die Insides und Behind-the-Scenes-Infos zur großen Europapremiere von The Fall Guy.
Und wir haben uns unterhalten über den neuen Serienhit Fallout. Und, surprise, ausnahmsweise sind Steven und ich mal nicht einer Meinung.
Und ganz, ganz viele bunte Überraschungen haben wir auch noch im Gepäck. All das jetzt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Der Tim lächelt mich an und das verzaubert mich automatisch direkt wieder. Wir sitzen zusammen im Studio und haben heute eine ganz besondere Folge, weil wir sehr viele Menschen integrieren, unter anderem Anja, aber auch, und dazu kommen wir später mehr, zwei sehr bekannte Schauspieler, die neue Projekte vorstellen. Aber jetzt vielleicht erstmal zur Klärung. Liebe Anja, du bist nicht da, aber du hast uns eine Sprachnachricht geschickt und die klärt alles auf.
Da bin ich jetzt gespannt.
Hey, hey, ihr zwei. Oder sollte ich besser sagen, hola. Ich kann heute leider nicht bei euch im Studio sein, weil ich in Spanien an der Costa Brava unterwegs bin. Bei herrlichem Wetter und direkt am Strand gelegen. Aber es ist Arbeit, natürlich. Ich wollte mich aber zumindest kurz hier aus der Ferne melden, weil ja gerade sowohl im Kino als auch auf der Couch richtig viel los ist. Zuallererst, wie war die Fall Guy-Premiere? Steven, wie waren Emily Blunt und Ryan Gosling im Interview? Tim, wen hast du sonst auf dem roten Teppich gespottet? Ryan Gosling trug ja auf jeden Fall einen super schicken dunkelblauen Gucci-Anzug mit so fliederfarbenen Intarsien am Revers und ein farblich perfekt passendes Hemd dazu. Er sah großartig aus. Ich möchte bitte alles wissen.
Ja, liebe Anja, erstmal eine Frechheit, meldet sich aus Spanien. Was macht sie da genau, Tim? Arbeit?
Ja, also da sieht man, wie glamourös der Job bei der Grazia ist. Ja, da fliegt man nach Spanien, liegt in der Sonne und trifft sich mit Victoria Beckham. Das tut nämlich die liebe Anja. Ja, sie war ganz aufgeregt. Sie ist ja ein großer Victoria Beckham-Fan und ein David Beckham-Fan, glaube ich, auch. Aber der ist nicht mit dabei. Es ist nur Victoria, die eine Modekollektion für eine große Modekette gemacht hat. Und Anja ist, glaube ich, in dem Zusammenhang mit ihr unterwegs. Und ich bin sehr gespannt, was sie nächste Woche erzählen wird. Sie war jedenfalls im Vorfeld sehr aufgeregt, diese Reise.
Wir kriegen wieder alle Insights auf jeden Fall.
Natürlich.
Aber kommen wir vielleicht mal zu deiner lieben Frage, Anja. Und zwar The Fall Guy. Bevor wir über die Premiere reden, ganz kurz mal, Timmy, du hast den Film jetzt auch gesehen. Wie fandst du ihn?
Super.
Der ist geil, oder?
Super, super, super. Also ich habe so ein, zwei Abzugspunkte, da kommen wir gleich nochmal dazu. Oder ich kann auch gleich jetzt bevor wir auf die Fragen von Anja eingehen und wie die Premierenparty und eine Party kann man ja gar nicht sagen, wie die Premiere so war. Also der Film hat mir super gefallen. Es ist wirklich, du hattest das ja vorab schon gesagt, es ist einfach gute Laune-Kino. Ja. Man kommt mit einem Grinsen aus dem Kino wieder raus. Der ist 136 Minuten lang. Ich habe mich nicht einmal während dieses Films gelangweilt. Geil. Oder einmal auf die Uhr geguckt und gedacht, ui, jetzt könnte es auch vorbei sein. Als er rum war, dachte ich, ui, das war wirklich kurzweilig, entertaining. Das fand ich alles super. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war, ich bin ein alter Colt Sievers-Fan oder ein Colt für alle Fälle-Fan aus den 80er Jahren. Diese Serie fand ich einfach gigantisch.
Ja, ich habe
jetzt extra nochmal die DVD gekauft, die erste Staffel auf DVD, weil ich dieses Erlebnis nochmal haben möchte. Und jetzt, was mir in dem Film fehlt, sind die Sidekicks. Also
Harry Munson zum Beispiel.
Genau, Howie Munson.
Howie Munson.
Howie Munson, damals gespielt von Douglas Barr. Das war ja so in der Serie so der trottelige Partner von Colt Sievers, der immer irgendwie, ja, so Missgeschicke erlebt hat, aber am Ende dann doch tatkräftig ihm zur Seite gestanden hat und geholfen hat, irgendwie aus der schlimmsten Schlägerei auch rauszukommen. Gerade diese Figur, die fehlte mir so ein bisschen in dem Ding drin. Und der Film hat, wie gesagt, bis auf den Namen, dass Ryan Gosling Colt Sievers spielt und dass er Stuntman ist, dann halt auch nur so bedingt noch was mit der Serie zu tun. Das macht
ja, aber ich glaube, die Frage ist natürlich, kannst du eine Serie, die wir geliebt haben als Kinder, aus der Zeit auf die heutige 1:1 Übertragung, das glaube ich nämlich nicht. Das haben sie auch damals mit dem A-Team gemacht. Erinnerst du noch den Film mit Bradley Cooper unter anderem? Aber ich kann das verstehen. Also, aber ich finde, der Film, die Sidekicks waren dann ja Aaron Taylor-Johnson sozusagen als Böser, Hannah Waddingham als die Filmproduzentin. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe die Serie auch geliebt, aber ich bin da nicht reingegangen mit und habe gedacht, das wird jetzt eine 1:1 Verfilmung sozusagen.
Nee, aber gut, man schwelgt natürlich trotzdem in der Nostalgie und fühlt sich in seine Kindheit zurückversetzt. Und ja, das ist bei vielen Filmserien, das Drumherum, finde ich, also gerade diese Nebenfiguren, wenn die stark genug aufgeladen sind und man auch nicht nur an der Hauptfigur Spaß hat, sondern die einen auch mitnehmen in die ganze Geschichte rein, dass das immer was Gutes ist.
Das stimmt.
Was man fairerweise sagen muss, dass die Rolle, die weibliche Hauptrolle, jetzt in dem Fall durch Emily Blunt gespielt, viel, viel stärker natürlich ist, als sie damals in der Serie war. Kleine Quizfrage mal eben. Wie hieß die Schauspielerin, die Jodie im Original gespielt hat?
Ich hätte jetzt gedacht Heather Locklear, aber das war Heather.
Das ist nämlich man kann jeder mal zu Hause testen. Genau. Das ist der Fehler, den die meisten Leute machen, ist mir aufgefallen, dass alle kommen mit, das ist Heather Locklear.
Nee, es ist Heather Thomas.
Heather Thomas heißt sie, genau. Die ja, und das können wir auch sagen, einen kleinen Cameo-Auftritt in dem Film hat.
Beide, Lee Majors und sie.
Lee Majors und sie. Und das mit spoilern wir auch nichts, dass die kurz
auftauchen. Die Majors ist gut gealtert.
Also das fand ich sehr, sehr lustig im Kinosaal, als die auftauchten, weil die Majors lachten noch so alle. Und als dann die Heather Thomas dann auftauchte, da ging bei mir im Kinosaal ein richtiges Raunen durchs Publikum und ein auch so ein erschrecktes Raunen, weil die ist nicht gut gealtert.
Nee, aber also vielleicht nochmal zum Film. Ich finde, die Action ist großartig. Ich finde wirklich, Emily Blunt und Ryan Gosling sind fantastisch zusammen. Also wirklich richtig gut. Und ich finde auch, dass Ryan Gosling, der hat wirklich was Schelmisches an sich. Und das passt in diese Rolle einfach perfekt. Mir hat auch Spaß gemacht. Aber kommen wir vielleicht mal zur Premiere, weil die
ganz kurz nochmal. Ich muss nochmal ganz kurz was zu Ryan Gosling sagen, weil mir das so, du musst das gleich nochmal, weil du hast ihn ja auch live dann getroffen, ihn nochmal, dann nochmal erzählen, wie das war. Aber was mir so aufgefallen ist in dem Film ist, dass Ryan Gosling muss offenbar bei Dreharbeiten, das muss wirklich ein netter Kollege sein, den alle Kolleginnen und Kollegen mögen. Weil du merkst halt hier auch diese Chemie zwischen ihm und Emily Blunt ist so greifbar. Also die verstehen sich so gut. Und ich glaube, das kommt in so einem Film auch nur rüber, wenn es am Set auch wirklich gut miteinander funktioniert. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass das der Fall ist, sondern beim Barbie-Film hatte ich genau dieses Gefühl zwischen ihm und Margot Robbie und in anderen Filmen in der Vergangenheit, Carey Mulligan, Rachel McAdams, wie seine Partnerin auch immer hießen, das war immer so eine besondere Chemie zwischen ihm und den weiblichen Hauptdarstellerinnen. Und das muss einfach daher kommen, dass das einfach ein super Typ ist.
Ja, und ich glaube, du hast es, also ich habe ja ein Interview mit ihm geführt und habe die dann auch auf der Premiere da am Teppich vor dieser Stunt-Sequenz auch in Empfang genommen. Und ich glaube, das Spannende an ihm ist, und das merkt man, finde ich, so ein bisschen, dass er sich nicht für den Star hält, zu dem ihn alle machen. Mhm. Also der weiß natürlich, was er für einen Pfund hat mittlerweile. Aber ich glaube, der hat Spaß daran. Und wir haben ja auch schon mal über Ryan Gosling gesprochen. Der hat sich dann ja auch eine Auszeit genommen. Der dreht ja auch nicht ständig irgendwie neue Filme, auch wenn er kontinuierlich mit neuen Projekten in Verbindung gebracht werden. Aber er war jetzt auch im Interview und auch in dem, was drumherum passiert ist, der pflegeleichteste.
Ja?
Ja, auch das Management und sowas, der war ja total entspannt. Also ich habe den dann in Empfang genommen, als er aus dem Auto ausstieg, haben wir kurz ein bisschen geklönt, dann ist er da zur Seite gekommen, dann kam er ja nochmal zum Interview, dann war er auch im Kino total relaxed und entspannt. Emily Blunt, auch die Entourage um sie rum, war da schon ein bisschen schwieriger, welche Fragen du stellen darfst, welche Fragen du nicht stellen darfst, wurde ja alles tausendmal hin und her geschickt.
Also hast du vorher Zettel bekommen, wo es auf bitte nicht Fragen nach...
Ja, und ich habe mir wirklich viele Fragen ausgedacht, die dann auch darum handelten. Sie spielt ja eine Regisseurin in diesem Film, ne? Ihr Mann ist John Krasinski, im echten Leben Regisseur, Drehbuchautor, Schauspieler. Habe ich so ein paar Parallelen gezogen, dann wurde gesagt, du darfst ihn nichts zu ihrem Mann fragen. Wo ich so dachte, ja, aber ich frage ja nichts Privates, sondern ich frage ja was Berufliches. Und dann frage ich sie was zu ihrem zu ihrer Rolle als Regisseurin und dann redet sie über ihren Mann.
Genau, das habe ich nämlich auch. Ich habe das ja gesehen, wie du sie interviewt hast dann auf dem roten Teppich. Und genau, sie hat ja über ihn gesprochen. Ja. Daran siehst du, das ist dann rein Management. Ne? Das
überhaupt
ist
gar nicht Sinn gemacht.
Von den Stars, dass die sagen, ich will darüber nicht sprechen, sondern dass die Managements vorab bestimmte Sachen einfach streichen. Warum auch immer.
Hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Überhaupt.
Und das ist dann, und dann wurde auch irgendwie gesagt, ja, und du darfst dann nicht das machen und sie will das wissen und pipapo. Wo ich so dachte, du darfst ja auch nicht zu ihrer Chemistry fragen oder zu Stunts. Sie hat die ganze Zeit darüber geredet. Und das verstehe ich dann in dem Punkt nicht. Ne? Und die waren im Interview zusammen super cool. Ne? Ich meine, Ryan Gosling hat dann nochmal erzählt, Emily Blunt meinte dann so, dass Ryan Gosling totaler Meatloaf-Fan ist, dass das sozusagen der Song für seinen Karaoke-Abend wäre. Dann hat sie nochmal über Phil Collins gesprochen, das ist ja auch eine wichtige Szene in diesem Film, die geil gemacht ist. Ich fand die total entspannt. Ich fand auch, für mich, jetzt als Moderator, das hat ja Vivi mit mir gemacht, also Vivi Gebhardt von ProSieben, für uns war das eigentlich total cool, weil viel passiert ist. Sie haben ja einen Stunt noch auf dem Teppich gemacht. Es war natürlich das klassische Chaos. Technik hat nicht funktioniert. Dann hast du es ja vielleicht auch mitgekriegt, das ist meine Lieblingsgeschichte, muss ich ganz kurz mal erzählen. Wir standen am Backstage und haben auf die Stars gewartet, um dann auf die Bühne zu gehen und sie vorzustellen. Und dann meinten die immer so, ey, geht jetzt raus. Bitte geht jetzt raus und rede, weil die kommen gleich. Da habe ich gesagt, also aus meiner Erfahrung von all den Premieren, die ich gemacht habe, ich warte jetzt, bis die in diesem Raum sind und dann gehe ich rauf. Nein, ey, und die dürfen nicht warten und dann gibt es hier Riesenchaos. Und dann habe ich gesagt, wir warten jetzt. Ne? Und irgendwann hörtest du im Gang Englisch. Ne? Und dann meinten sie, ey, müsst ihr jetzt raus. Habe ich gesagt, gut, dann gehen wir jetzt raus. Die kommen jetzt, die sind gleich da. Stehst du auf der Bühne, das waren die Stunt-Jungs, die gekommen sind, aber natürlich die anderen Stars, nowhere to be seen. Und dann redest du dich halt 10 Minuten um den Kopf und Kragen. Wo ich halt dachte, ey, ihr wisst es doch mittlerweile. Aber... naja, aber wie war es denn für dich?
Die Premiere?
Ja.
Enttäuschend.
Aber erzähl mal, warum?
Also ich muss jetzt gucken, dass das nicht so blöd klingt irgendwie, weil es überhaupt bei mir nicht der Ansatz ist, dass ich irgendein VIP-Treatment da irgendwie haben will und irgendwie besonders behandelt werden möchte. Aber ich habe eine Einladung zur Premiere bekommen. Ich bin von Hamburg nach Berlin gefahren, um die Premiere zu sehen. Und ich kannte eigentlich Premieren bislang so, dass man dann ja nicht mit den Stars spricht, aber dass man zumindest im selben Kinosaal mit den Stars ist und wie so ein bisschen, ja, so ein exklusiver Rahmen, so will ich es mal, ohne jetzt, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, ich
meine
nicht, dass ich mich jetzt wichtiger nehme, als ich bin, aber ich dachte, das sei so ein bisschen exklusiverer Rahmen. Und ich habe in der Redaktion bei uns natürlich auch allen unter die Nase gerieben. Ich fahre nach Berlin und ich treffe Ryan Gosling und Emily Blunt. Also, was heißt treffen? Ich sehe die da. Ja, ich habe Ryan Gosling gesehen, aber nur auf einer Leinwand. Weil als ich auf dem, man geht, kommt ja da an und geht dann über den roten Teppich. Und dann sind wir, also ich und gefühlt 1000 andere Leute, weil es waren so viele Leute eingeladen, was für eine Riesenpremiere ist das, die wurden dann alle vom roten Teppich runtergefegt. Also es kam dann ein großer Trupp von Security-Leuten, die sagt so, jetzt alle runter, alle runter vom roten Teppich, weil die Stars kommen. So. Und dann,
ich dachte wegen der Stuntshow, weil da hatten die ja Sicherheitsvorkehrungen wegen des Autos.
Achso, ich dachte, das sei wegen der Stars gewesen.
Nee, die haben die Leute runter, da muss ich die in Schutz nehmen, da haben die Leute runtergeholt wegen Sicherheitsvorkehrungen, weil die ja die hatten ja so eine Mauer aufgebaut, durch die sind die mit dem neuen Colt Sivas Auto durchgefahren. Dann haben die ja noch Feuer gehabt und dann hin und her gesprungen und die durften da keine Leute haben, weil die Angst hatten, dass irgendwas passiert.
Ja, okay, gut.
Ja.
Ja, aber bei uns war, also genau, wir mussten runter, denn alle rein ins Kino und dann war es jetzt auch nicht so, wie ich das aus der Vergangenheit kannte, dass ein großer Kinosaal, da war denn in der Vergangenheit immer die Premiere. Nein, in diesem Fall hatte das Kino alle Säle geöffnet. Also ich weiß gar nicht, wie viele Säle dieses...
14, glaube ich.
14 Säle. Ich weiß nicht, wen sie alles eingeladen hatten dazu, aber es waren wirklich Hunderte von Menschen, die sich in diese Kinos dann reinquetschten. Und wir waren dann in einem kleinen Saal, haben einen tollen Film gesehen, aber das hatte nichts mit der Premiere dann zu tun. Also wo Ryan Gosling, Emily Blunt und alle anderen nach später reingegangen sind und sich dem Publikum präsentiert haben, wo du und Vivian, wo ihr sie nochmal interviewt habt, das war in einem anderen Kino. Also das wurde dann live übertragen auf dem Bildschirm. Ich fand auch schade, es gab vom Verleih nicht mal jemanden, der sich irgendwie hingestellt hat, eine kleine Rede gehalten hat. Ich finde es nämlich eine tolle Sache und eine coole Sache, dass Ryan Gosling, Emily Blunt, dass die so eine Premiere in Berlin machen, dass sowas in Deutschland stattfindet, dass dem Standort Deutschland auch so eine Wichtigkeit da gegeben wird. Und dann finde ich so finde ich schade und verschenkt, dass man das nicht ein bisschen mehr zelebriert und da mehr draus macht. Also es gab niemand von Universal, der sich, jedenfalls habe ich die nicht gesehen, die Person, der sich hingestellt hat, gesagt hat, so, hey, wir machen das hier und toll und so weiter und Kino ist wichtig, sondern du, Vivian, ihr habt das super gemacht, habt die interviewt, dann peng, waren die runter von der Bühne, dann wurde der Film in 14 Seelen gezeigt und danach war dann vorbei. Also es gab auch keine Afterparty oder irgendwie im Empfang danach, irgendwie so ein bisschen so
ein bisschen aufwerten.
Premieren-Gefühl. So.
Du, das kann ich total verstehen. Ich war auch erstaunt, dass sie alle, ich bin ja ein großer Fan von Premieren und das finde ich total wichtig. Und das ist ja, Berlin ist nun mal das Zentrum, da kommen die meisten hin, da sind auch die meisten Stars. Ich finde es immer so schade, dass Leute eingeladen werden, und dazu gehörst du nicht, weil du das ja auch zelebrierst und feierst, die dann nicht zu einer Premiere kommen, also klassische No-Shows.
Ja,
gibt's ganz Nummer viele. Eins. Nummer zwei, hatte ich eine Zeit lang wirklich das Problem bei Premieren, und ich habe wirklich viele moderiert, dass die Stimmung vor allen Dingen in den Hauptsälen, wo dann die sogenannten VIPs sitzen, katastrophal war. Weil die dann da saßen und so, oh, jetzt sehe ich schon wieder Will Smith, ich klatsche zweimal und das war's. Wo ich dann auch denke, Alter, was soll das? Dann ladet lieber 1000 Timmys ein und die Fans, die draußen warten, weil die freuen sich, das zu sehen. Also genauso wie du, anstatt so einen Saal vollzumachen mit irgendwelchen Hyopies, die so und so auf jeder zweiten Gästeliste stehen und das überhaupt gar nicht mehr genießen. Das finde ich richtig kacke. Und deswegen kann ich das auch verstehen.
Und ich saß jetzt mit den, mögen vielleicht einige ganz toll finden, aber ich saß mit den Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen in einem Raum, die du ja auch interviewt hast. Und ich muss sagen, den schlecht erzogenen Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen, weil die ganze Zeit über gequatscht haben, aufgestanden sind, da rumgelaufen. Ich war kurz davor, irgendwie die mit Popcorn zu bewerfen.
Das geht nicht.
Nee, das nervt mich. Wir haben das ja schon mal thematisiert. Mich nervt das total im Kino, wenn Leute irgendwie da telefonieren, mit ihrem Essen
rumgelaufen. Die sind aufgestanden und rumgelaufen,
haben gequatscht. Warum? Eine dabei, die immer denn irgendwie zwischendurch an ihrem Telefon irgendwie rumfummelte. Ich weiß es nicht, was mit den Leuten los ist. Ich weiß nicht, ob die Aufmerksamkeitsspanne nicht länger als eine Viertelstunde bei denen ist irgendwie, und sie dann andere Sachen machen müssen. I don't know. So.
Also, wir können
aber vielleicht mal festhalten. Vielleicht kann ich auch nicht. Mein Abend hatte aber trotzdem noch ein wunderbares Ende, weil neben dem Kino, direkt nebenan, war das Spiel 2 der Finalrunde im deutschen Eishockeymeisterschaft zwischen den
Eisbären Berlin und Krefeld.
Bremerhaven.
Bremerhaven. Entschuldige.
Und und in meinem Hotel waren die ganzen Eishockey-Fans, mit denen ich dann schwer abgestürzt bin.
Ja?
Ja, das war richtig, da ging es richtig rund.
Oh, cool. Also halten wir vielleicht nochmal fest. Fall Guy, großartiger Film. Ich finde, David Leitch hat das mega gemacht. Also das ist ja der Regisseur. Ryan Gosling und Emily Blunt ebenfalls. Guckt euch diesen Film an. Können wir wirklich nur aller wärmstens empfehlen. Und als zweites vielleicht nochmal ein kleiner Downer. Bei einer Premiere, mehr ist nicht unbedingt immer besser.
Nee, also wie gesagt, und wenn man selbst mich dann nicht einlädt, ja, das ist ja auch in Ordnung, aber ich finde, wenn ihr eine Premiere macht, dann gebt ihm doch ein bisschen Stil und macht das vernünftig, anstatt da irgendwie so ein Massending draus zu machen, irgendwie hab ich nicht verstanden. Also wie gesagt, und wenn du nicht ohnehin, also es sind ja mehrere Leute, ich habe das auch übrigens, das ist nicht eine exklusive Meinung von mir, ich habe das von mehreren Leuten gehört, die da so ein bisschen enttäuscht waren, weil sie auch extra, die Leute auch extra anreisen dafür.
Ja, genau.
Und das dann ist doof. Das alles irgendwie blöd. Aber eine Sache muss ich noch ganz kurz zum Film sagen irgendwie, und das fand ich wirklich auch bei den Interviews, die ihr geführt habt mit den Stunt-Leuten auch auf dem roten Teppich, und das ist mir so richtig bewusst geworden, weil eine von denen das dann sagte, und das fordere ich auch jetzt hier, mal sehen, ob jemand von der Oscar Academy hier zuhört.
Ja, ein Award.
Ja, ich verstehe. Und das sagte der eine, ja, das Größte wäre für die Stunt-Leute, wenn es auch einen Oscar für die besten Stunts
gibt. Muss es.
Muss es geben, finde ich auch. Weil, wie gesagt, es gibt so viele andere Bereiche, die nominiert oder beziehungsweise ausgezeichnet werden. Warum nicht die Stunt-Leute dann auch? Da haben sie, finde ich, komplett recht mit. Und das ist ja, glaube ich, ein großes Anliegen dieses Films, ist ja einfach die Stunt-Leute auch nach vorne zu ziehen und einfach diesem Berufsbereich eine Bühne zu geben. Und da habe ich einen kleinen Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Guckt euch im Internet mal an den Trailer zu dem neuen Mad Max-Film, zu Furiosa Mad Max-Saga. Da kommt was richtig Großes auf uns zu. Da ist nämlich eine Stunt-Szene drin, die wird angeschnitten in diesem Trailer. Die ist 15 Minuten lang. Über 200 Stuntmänner und Frauen waren daran beteiligt und die haben 78 Tage nur diese Szene
gemacht. Boah, geil, ne?
Also und das wird der Hammer. Da freue ich mich jetzt schon. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
Habe ich auch richtig Bock drauf. Kommen wir vielleicht mal von diesen Menschen und vor allen Dingen Stuntmänner und vor allem geilen Film zu einem tollen Schauspieler aus unseren Landen. Einer, der viele Ecken, Kanten hat und vor allen Dingen viele Talente. Er steht nicht nur vor der Kamera, sondern er singt auch und das ist mittlerweile extrem erfolgreich. Es geht um Emilio Sacraia und wir haben euch ja gesagt, heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe von Kino oder Couch, unserem Podcast, denn ich durfte Emilio Sacraia treffen. Er hat ein bisschen was über sein Album erzählt, aber vor allen Dingen auch über das, was da am Horizont noch alles passiert auf der großen und kleinen Leinwand und wir können schon mal so viel sagen, da kommt eine ziemlich coole Serie und jetzt hört mal rein bei Emilio Sacraia. Ein Mann, der wirklich schon auf eine beachtliche Schauspielkarriere zurückblicken kann und vor allen Dingen noch ganz viel im Petto hat für die Zukunft. Ich glaube, es gibt als Schauspieler ist das Schönste ja in allen Genres etwas gemacht zu haben. Ist das auch etwas, was du als Ziel hattest, die Genres für dich auch auszuprobieren?
Immer. Ich habe immer versucht, meine Rollen so auszusuchen, dass sie so weit wie möglich von der Rolle davor weg sind.
Das ist dein Entscheidungsprozess.
Also ganz am Anfang war das so, ja. Ganz am Anfang habe ich immer versucht, stimmt, jetzt wo du so gefragt hast, fällt es mir an, ich habe immer versucht, mich für eine Rolle zu entscheiden, die ganz weit weg war von dem, was ich gerade gemacht habe, weil ich auf gar keinen Fall in diese Falle tappen wollte, dass ich festhänge in einer Figur, in einer bestimmten Art von Rolle. Also ich finde, ich habe das mit ganz vielen Schauspielern, dass ich denke, boah, der ist bei mir so abgespeichert als das und das, weil der immer sowas spielt, dass ich mir das... Adam Sandler ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Der hat ja jetzt diesen Spaceman rausgebracht. Es fällt mir so schwer, ihn ernst zu nehmen. Ich nehme ihn ernst und er spielt es auch toll. Auch diesen anderen Film, dieses
Bling. Punch Drunk Love, genau, und dann diesen Bling.
Genau, wo, genau der war Wahnsinn. Ja. Aber bei Spaceman war es wirklich, da musste ich ab und zu einfach lachen, weil ich ihn so krass als Comedy im Kopf habe. Also auf jeden Fall immer versuchen, dass es einfach was ganz anderes ist als davor.
Aber das ist ja, sag ich auch, vor allen Dingen in der Branche, alles andere als einfach, weil da ja auch Schubladendenken vorherrscht. Die sagen, ey, der Emilio, Mädchenschwarm, super, das ist jetzt sein Genre. Wie einfach ist es denn oder wie schwierig war es denn für dich dann auch, diesen Übergang zu schaffen? Oder musstest du dafür dann auch mehr Opfer bringen, weil der nächste Film vielleicht kleiner war, vielleicht anders war?
Es war ein Kampf. Also es war wirklich ein Kampf, da rauszukommen. Du hast... Es ist super, super schwer, gerade wenn du aus Kinderfilmen kommst, da rauszukommen. Super, super schwer, weil du einfach nicht ernst genommen wirst, noch nicht. Dann hatte ich das Glück, dass 4 Blocks kamen danach und das war halt so das absolute Gegenteil von Bibi und Tina und das war ganz gut. Und dann habe ich relativ viele so, ich nenne es jetzt mal gefährlichere Sachen gespielt, das hat auf jeden Fall geholfen. Aber es ist ja bis heute nicht weg, dass junge Leute sagen Tarek. Und mich halt damit in Verbindung bringen. Und ich finde es auch super cool, mich stört das null. Aber für mich persönlich ist es total wichtig. Ich möchte ja, dass jemand, wenn er einen Film schaut, zu 100% in diese Geschichte eintauchen kann und nicht eine Minute über was anderes nachdenkt, als wie geht es dieser Hauptfigur gerade oder der Figur, die ich mir gerade anschaue. Und ich finde, in dem Moment, wo du anfängst, dir eine Schublade zu bauen, weil du immer das Gleiche spielst, zerstörst du, finde ich, für den Zuschauer diese Illusion, weil er immer dann den Typen aus Bibi und Tina sieht und nicht Chata. Weil er sagt, ja, das ist irgendwie, das ist komisch. Ganz, tut mir auch voll leid für ihn. Ich finde, Daniel Radcliffe hat dieses Problem. Ich kann mir keinen Film von ihm anschauen.
Weil er immer Harry Potter bleibt.
Ich denke mir immer, okay, da ist jetzt Harry Potter, der in einem dunklen Haus vor einer Frau wegrennt, in einem Geist. Also es ist halt, ich kann das nicht mehr wegdenken, dass er Harry Potter ist. Und das möchte ich auf gar keinen Fall für mich. Das fände ich so schade, weil mir macht es total Spaß, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und wenn ich diese Illusion nicht mehr aufrechterhalten kann, dann ist es irgendwie doof.
Ist es denn, wenn du die Rolle angeboten kriegst, etwas, wo du versuchst, einen Punkt zu finden, wo du dich, egal ob gut oder böse, irgendetwas findest, was dich verstehen lässt, warum diese Person so ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, oder ist es manchmal auch die Herausforderung zu sagen, der ist so weit weg von mir selber, das reizt mich?
Ich arbeite tatsächlich sehr so, dass ich Parallelen suche, in Abstufungen natürlich. Und was ich auch ganz gerne mache, ist, dass ich mir andere Figuren im Drehbuch mit Personen aus meinem privaten Leben verbinde. Und quasi sage, ah, okay, die Beziehung von der Figur zu der Person ist wie meine Beziehung zu der und der Person. Damit ich irgendwie so einen Anker habe, um mich, also weil am Ende des Tages bediene ich mich nur an Erfahrungen, wenn ich spiele. Weil ich nicht spiele, sondern ich bin. Und ich kann nichts gut darstellen, wovon ich nicht weiß, wie es sich anfühlt, diesen Moment zu haben. Und es reicht, was ganz Kleines zu haben. Man braucht gar nicht, es muss gar nicht eine große Verbindung sein. Es kann auch nur so ein homöopathischer Vergleich sein, wo du sagst, ja, ich bin jetzt nicht Chata und habe jetzt keine Bank überfallen, aber ich habe mal, als ich 14 war, eine Packung Kekse geklaut im Supermarkt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie das war, als ich dann dabei erwischt wurde. Und das war, boah, da hattest du Muffensausen, weil du dachtest, Gott, was passiert jetzt? Und das ist dann ein sehr homöopathisches Beispiel im Vergleich zu einem Goldraub. Aber das hilft dann schon, weil es geht ja um Gefühle. Es geht ja die ganze Zeit nur um Gefühle.
Und wenn du diese Connection gefunden hast, diese Gefühle, holst du dir dann von außen auch Menschen, die dich da noch mehr reinführen? Also die dann sagen, Emilio, hör mal zu, du hast jetzt da eine Parallele gefunden, aber dreh das nochmal einen Ticken weiter? Oder sind das die Gespräche mit dem Regisseur? Oder vielleicht in dem Fall Gespräche mit Chata?
Das ist sehr unterschiedlich. Also früher habe ich immer noch mit jemand Externem gearbeitet, einem Coach. Und dann habe ich irgendwann damit aufgehört. Aber das kam auch einfach nur dadurch, dass ich dann mehr Selbstvertrauen hatte in meinen Job und in dem, was ich kann. Und bei Fatih war es natürlich, wenn du so viel Vorbereitungszeit hast, dann brauchst du das nicht mehr, weil du einfach so in der Materie steckst. Wir hatten Leseproben. Leseproben sind Tage, an denen man quasi durch das Drehbuch liest, gemeinsam laut, Produzenten, Regie und Hauptdarsteller in der Regel. Und dann liest meistens der Regisseur die Regieanweisung und jeder Schauspieler halt seine Sätze, um im quasi davor schon mal diesen geschriebenen Worten Stimme zu geben und zu merken, ah, das sagt sich irgendwie komisch, lass das mal schon mal ändern, damit du quasi, wenn du drehst, schon mit wirklich den perfekten Sätzen da bist und nicht anfängst, die Arbeit dann erst am Set zu machen, weil dann verlierst du Zeit.
Das ist die Idealumsetzung.
Genau. Und du hast das sehr, sehr selten, dass jemand wie Fatih das macht und sagt, hey, wir machen das so krass und so oft und so viel, dass sogar Rollen, die nur einen Satz haben, vorbeikommen und diesen Satz lesen. Das heißt, wir haben, glaube ich, bestimmt 1,5 Wochen lang nur Leseproben gehabt, in denen alle Schauspieler, egal wie klein die waren, da waren, um laut zu lesen, damit man all diese eventuellen Fallen schon mal beseitigen kann, damit die nicht am Set uns dann Probleme machen und Zeit klauen. Das heißt, man hat sich davor schon so viel mit diesen Figuren und diesen Szenen und was will diese Szene und was will die Figur von der Figur und was ist aber die Motivation von der Figur und was ist aber hier die Motivation vom Regisseur, worum geht's ihm in der Szene? Das hatten wir so akribisch schon besprochen, dass es war so klar, was wir da machen. Das ist ganz selten so.
Fatih ist ein unfassbarer Regisseur.
Ja.
Also unfassbar kreativ, unfassbar akribisch, unfassbar leidenschaftlich. Als dieses Projekt Rheingold zum ersten Mal so rumwaberte, war Fatih derjenige, der dich angesprochen hat und gesagt hat, Emil, ich will dich als Chata? Oder hast du davon gehört und hast gesagt, das ist das, was ich jetzt brauche?
Ich war in Kapstadt im Urlaub und mich rief meine Agentin an und sagte, der Fatih Akin möchte gerne mit dir telefonieren. Und ich sagte, okay.
Das ist schon geil, wenn man sowas hört, oder?
Das war, ich wusste ja in dem Moment noch nicht, worum es geht, aber ich war so, ja, dann schick ihm halt mal meine Nummer. Dann rief er mich an. Das war total absurd. ich konnte das in dem Moment noch gar nicht glauben. Und ich war mit meinem besten Freund im Urlaub und wir sind beide so Fan gewesen von dem, was er macht. Bis zu dem Zeitpunkt war mir ehrlich gesagt auch noch gar nicht bewusst, dass ich so einen Regie-Crush haben kann, wo ich sage, boah, mit dem möchte ich gerne mal arbeiten, weil das habe ich davor nicht, ich habe mich dann nicht so krass mit beschäftigt, mit welchem Regisseur möchte ich gerne mal zusammenarbeiten. Und der erzählte mir dann, dass er während Corona halt dieses Drehbuch geschrieben hat und schon beim Schreiben eigentlich die ganze Zeit an mich gedacht hatte. Er hatte mich damals in Vlogs gesehen und dass er dann, als er mit der Warner Brothers gesprochen hatte und die dann auch noch irgendwie zufällig meinen Namen erwähnt hatten, sich dachte, boah, vielleicht sollte ich ja mal mit dem reden. Und dann hat aber auch noch seine Frau Monique, die macht immer das Casting für ihn, auch noch mich mit auf die Liste gepackt für Vorschläge, wer Jiva spielen könnte. Und das hat ihn dann überzeugt, mich anzurufen. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, hey, ich habe dieses Buch und es wäre mir eine Ehre, wenn du dieses mal durchlesen würdest. Das hat er genau so gesagt. Und ich hab die Welt ja gar nicht verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, was hier los ist. Weil er war dann so, ja, aber nur, dass du es weißt, wenn wir das machen, dann müsstest du halt wirklich, du müsstest dich da echt reinfuchsen und du müsstest zunehmen und da. Und ich war die ganze Zeit nur so, ja, jetzt,
das ist... Das ist genau das, warum ich das mache.
Genau das, was ich war in meinem Leben grundsätzlich. Ich habe in dieser Sekunde, als wir aufgelegt haben, habe ich schon angefangen zu trainieren. Also für mich war schon klar, ich drehe das auf jeden Fall. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich brauche dieses Buch gar nicht lesen, ist eigentlich egal. Und ich war sofort im Khatar-Modus. Ich habe mir nur noch Videos von ihm angeschaut, Interviews von ihm angeschaut. Ich habe mir das Drehbuch natürlich durchgelesen, was zu dem Zeitpunkt bis heute eigentlich sogar wahrscheinlich das beste Drehbuch war, was ich je gelesen habe. Und das war noch so weit weg von dem, wo die letzte Fassung dann war. Und dann habe ich ihn zurückgerufen und habe zu ihm gesagt, ja, also ich glaube, ich würde das schon ganz gerne machen. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du zurückkommst aus dem Urlaub, dann würde ich sehr gerne mal so einen Kameratest machen. Ist kein Casting, aber ich würde einfach mal gerne dir mal eine Glatze kleben lassen, dir einen Bart aufkleben lassen. Es wäre cool, mal einfach vor der Kamera mit dem Licht mal so ein bisschen zu sehen, wie das aussehen könnte. Und dann hat er mir, glaube ich, 3 Tage, 4 Tage vorher, und ich muss das jetzt erzählen, weil es ist einfach, ich finde es, es ist so eine geniale Geschichte und ich finde es so nice. Er schickt mir dann irgendwie 3, 4 Tage davor so 15 DIN A4 Seiten Monolog. Und das waren quasi, also das gesamte Drehbuch hat ja Voice-Over, also eine Erzählerstimme von Jiva selbst. Und er hat quasi all diese Erzählstimmen einfach aneinander gepappt und hat die einfach so als Monolog quasi auf so 15 Blätter ausgedruckt und mir zugeschickt und hat gesagt, hey, gar keinen Stress, du musst das nicht lernen, um Gottes Willen, nur einmal lesen dann in dem Duktus, wie er spricht, damit ich so ein Gefühl dafür bekomme.
Und das hat dich natürlich herausgefordert. Und für mich war natürlich
klar, ich werde es auf jeden Fall auswendig lernen. Also ich werde es auf gar keinen Fall lesen, das wird nicht passieren. Und dann habe ich mir diesen Text reingeprügelt und dann habe ich mir das so vorgenommen. Dann habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich, wenn ich hingehe, dann möchte ich eigentlich in dem Gespräch mit ihm, also quasi wenn die Kamera gar nicht läuft, einfach anfangen, diesen Monolog zu sprechen. Das war mein Plan. Dann kam ich dahin und die hatten da alles aufgebaut, Kamera, Licht etc. Und wir haben uns unterhalten kurz und ich habe es dann nicht gemacht, weil ich gemerkt habe, das wäre jetzt echt weird, wenn ich jetzt einfach anfangen würde, diesen Text zu spielen. Aber dann sind wir halt darüber, mir wurde das, ich muss dir mal später ein Foto zeigen, weil es sieht so bescheuert aus. Mir wurden die Haare abgeklebt, ich habe da so ein Fake-Bart angeklebt bekommen. Und dann habe ich mich schon mal dahingestellt und die waren noch am Einrichten vom Licht und Fatih saß schon am Screen, aber war halt selbst noch am Handy. Und dann habe ich mir einfach eine Kippe angezündet und habe angefangen, diesen Text zu sprechen. Vor mich hin. Und eigentlich in dem Moment eher so, ich rede mich mal warm, aber schon auch andockend an den Plan, den ich hatte. Und es war so geil, weil ich einfach so aus dem Augenwinkel gesehen habe, wie Fatih halt hingeschaut hat, sein Handy weggelegt hat und dann allen so geschnipst hat und den Leuten gesagt hat, sie sollen die Kamera anmachen.
Ey, das ist genau die Fatih-Bewegung, die du gerade gemacht hast. Dies. Ja, genau.
Dann hat er sich die Kopfhörer aufgesetzt und dann saß er halt wirklich so vor diesem Bildschirm. Und dann war eigentlich danach klar, dass ich das auf jeden Fall spielen würde. Also ich bin da hingegangen und habe es mir halt auch wirklich einfach
geholt. Du hast es visualisiert.
Ja.
Aber du hast es dir geholt, weil du Arbeit und Zeit und Kraft rein investiert hast. Du machst ja Musik parallel. Blessings ist dein neues Album. Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann das, was du musikalisch machst, in einer Symbiose zusammengeführt wird mit der Schauspielerei, dass du einen Soundtrack machst, wäre das etwas, was du, also ich meine, eins der größten Paradebeispiele ist ja 8 Mile und Eminem, ne? Lose Yourself. Ist das etwas, was du für dich auch visualisiert hast, oder ist das für dich eine ganz klare Trennung?
Eher nicht tatsächlich. Also für mich, ich habe das ja schon mal gemacht bei unserem Film Die Rettung der uns bekannten Welt mit Till. Und bei einem Amazon-Film, ich glaube bei One Night Off auch, wäre auch den Abspann-Song geschrieben. Und das möchte ich nicht mehr machen.
Warum?
Weil das betrifft das gleiche Thema, was ich vorhin hatte. Es zerstört die Illusion von der Figur, weil es einfach...
Achso, weil dann der Emilio, der Musiker...
Das ist doch komisch, wenn du gerade einen Film angeschaut hast über einen Anwalt und dann auf einmal hörst du den Anwalt aber ein Lied singen. Das ist irgendwie, das zerstört eine Illusion total.
Aber spannend.
Aber worauf ich total Bock hätte, wäre, lustigerweise habe ich überhaupt nicht an 8 Mile gedacht, aber ja auch, A Star is Born. Oh. Sowas finde ich zum Beispiel super spannend. Zu sagen, hey, ich kann singen und ich kann Instrumente spielen. Können wir eine starke Figur bauen? Oder schreiben oder eine Geschichte erzählen von jemandem, der das tut, der halt singt. Und könnte man dann das vielleicht sogar noch hinbekommen, dass das, was er singt, auch was ist, was ganz weit weg von meiner Musik ist, sondern irgendwie Volksmusik oder Country oder was weiß ich. Sowas finde ich super, super spannend. Und sowas werde ich auf jeden Fall auch machen. Aber für mich ist schon wichtig, dass meine Musik nicht in meinen Filmen stattfindet. Das ist ganz komisch.
Also, dass deine Musik autark existiert im Prinzip, genau, von dem, was du Schauspieler schaffst. Aber das, genau, finde ich eine sehr spannende Idee, weil wir haben letztens in diesem Podcast auch mal drüber gesprochen, welche Biopics wir uns noch vorstellen könnten. Ne? Also Bohemian Rhapsody, logischerweise, mhm, Freddie Mercury, Rocketman über Elton John. Es gibt so großartige Ray, ne, über Ray Charles, Elvis.
Unfassbar.
Auch Wahnsinn, was da passiert ist. Gibt es jemanden, bei dem du dir das vorstellen könntest, dessen Geschichte man mal erzählen sollte? Oder die Band? Also hast du das für dich auch schon mal erträumt?
Ich habe lustigerweise direkt nach Rheingold, nach dem Dreh von Rheingold, habe ich ein Angebot bekommen für eine Verfilmung von Falco. Und aus irgendeinem Grund hatte ich da nicht so Bock drauf. Und ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Aber es ist irgendwie... Ich fände es dann, glaube ich, spannender, wie bei A Star is Born, was Fiktives zu haben, als sich da nochmal ranzutrauen. Weil ich finde so Biopics, vor allem wenn jemand nicht mehr lebt... Ja, auch nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du dich halt von morgens bis abends mit jemandem treffen kannst und den studieren kannst.
Aber das ist ja auch interessant. Also, aber das wäre dann ja auch weg von Xatar, der nächste Schritt in der Evolution sozusagen, zu eine fiktionale Geschichte über jemanden, bei dem Musik eine wichtige Rolle spielt.
Ich glaube, bei Falco habe ich mir einfach gedacht, das ist so groß und das ist so Österreich und das ist so... Wenn das jemand machen will, der Meinung ist, er kann das richtig gut machen, dann soll das mal lieber jemand anders machen. Und das gehört schon auch dazu, sich selbst einschätzen zu können. Ist das was mir auch liegt? Also kann ich das? Ich kann vieles, aber kann ich das? Muss ich das jetzt machen? Bringt es? Soll ich jetzt wirklich nochmal für 2 Jahre mich in so eine Arbeit reinbegeben? Oder wäre es nicht spannender zu gucken, jetzt was zu machen, was nicht wieder ein Biopic ist? Weil ich will nicht der Biopic-Schauspieler werden. Das will ich auch nicht.
Das wirst du auch nicht. Aber es gibt ja jetzt ein Projekt, das kannst du ja schon mal anteasern. Das ist ja etwas ganz anderes, aber vor allen Dingen mit einem Regisseur, der ja auch lange darunter leiden musste, dass ihn die Leute nicht ernst genommen haben, aber der einfach gezeigt hat, how the shit works, yes, wenn man sich das mal anguckt. Und das ist Roland Emmerich.
Korrekt.
Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mal anteasern, wie es dazu gekommen ist und vor allen Dingen, worum es geht?
Ich habe am Set, also es geht darum, dass ich letztes Jahr die große Ehre hatte, unter der Regie von Roland Emmerich und Marco Kreuzpaintner.
Oh, die ich beide liebe. Marco hat damals Krabat neu aufgelegt. Wahnsinn.
Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich Krabat im Kino geguckt habe.
Ich habe die Premiere gemacht.
Nicht gecheckt habe, dass es ein deutscher Film ist.
Echt?
Ja, ich dachte, weil für mich war das so big. Ich dachte so, boah, das ist safe, irgendwas international.
Das ist auch ein geiler Typ und menschlich auch eine Eins.
Ja, unfassbar. Und wir haben sehr, sehr oft versucht, miteinander zusammenzuarbeiten und muss man Marco auch hoch anrechnen, weil er hat sich da auch sehr für eingesetzt, dass das dann funktioniert. Aber ich hatte tatsächlich am Set von 60 Minuten, hat unser Standfotograf zu mir gesagt, hey, ich mache hier gerade die Standfotos von diesem Monsterprojekt von Roland Emmerich. Those About to Die, Gladiatoren, Altes Rom. Du musst damit drauf. Du passt da so gut rein. Du musst damit irgendwie rauf. Und dann habe ich gesagt, okay, danke für diese Info. Gut zu wissen, dass das gedreht wird. Und dann habe ich damals mit meinem damaligen Team versucht, irgendwie dort Kontakt hinzubekommen zu diesen Leuten und mich quasi anzubieten, da irgendwie mit draufzuspringen, weil wäre ja auch gut bei großen Serien, wenn sie auch jemanden haben, der das Ganze für Deutschland quasi vertritt. Und das hat nicht so gut funktioniert, also beziehungsweise kam da nie so wirklich was zurück. Und dann hat aber tatsächlich mein Manager nochmal einen Plug gehabt. Und das hat dann funktioniert. Und da waren die dann sehr, sehr aufmerksam und hatten total Lust, sich das mal anzuschauen, wer da quasi
versucht,
mit an Bord zu springen. Und dann
aber ist das dann ein Gespräch oder schickst du dann, keine Ahnung, so einen Auszug aus deiner Vita im kleinen netten Video?
Mein Manager hat da eine sehr, sehr ausführliche Zusammenfassung von allem geschickt, was gerade bei mir ist, was ich gedreht habe, was kommt, wer ich bin, warum ich unbedingt bei diesem Projekt dabei sein muss, was daran auch so wertvoll wäre für die Produktion, weil der deutsche Markt ist ja natürlich auch für den internationalen Markt, für den europäischen Markt mit einer der größten Märkte und Fotos mitgeschickt und alles mitgeschickt, was man mitschicken kann und natürlich auch einfach unfassbar viel telefoniert und mit denen gesprochen, vor allem mit Marco. Dann wurde das halt gepitcht, dann wurde ich dort gepitcht und dann hat das Roland gefallen und dann wurde es den anderen Producern auch irgendwie vorgeschlagen und dann kommt das, worum sich der Manager kümmern muss, und zwar Termine. Weil dann gab es ein Riesenproblem. Sie hatten total Bock, ich hatte sowieso Bock, aber wir sind auf Tour gegangen. Und in dem Zeitraum wurden die Gladiatoren-Sachen gedreht. Und das war so, boah, das werden wir nicht hinkriegen. Aber ab, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube ab Mai drehen wir dann den Teil von den Charioteers, also von den Kutschenreitern. Nennt man die so auf Deutsch?
Also Streitwagen meinst du?
Genau, Streitwagen. Und da könnte man rein theoretisch noch was finden. Und da gab es dann eine Figur und dann habe ich mit Roland telefoniert, dann habe ich mit ihm gefacetimed und dann haben wir uns sehr gut verstanden und es war klar, okay, wir wollen dich gern dabei haben. Und dann wurde da ganz viel hin und her geschoben und dann hat das geklappt. Dann bin ich wirklich, ich habe meine Tour gespielt und nach dem Konzert in Hamburg in der Großen Freiheit bin ich am nächsten Tag in Flieger und dann war ich auf dieser Koppel beim Kutschentraining und saß auf einmal mit meinem Manager auf einer Kutsche und bin einfach in ein riesiges, nachgebaut, 1:1 Maßstab nachgebautes, mitten in der Wüste stehendes
Kolosseum oder in Maximus.
Circus Maximus angekommen und es war so, wow, was passiert jetzt?
Alter!
Ja.
Und also das ist eine Serie, das ist jetzt kein Film oder ist das ein
Film? Das wird eine Serie mit 10 Folgen. Und wenn du möchtest, dass wir dieses Gespräch noch zu Ende führen können und ich morgen noch lebe, dann sollten wir jetzt auch nicht tiefer eingehen auf, worum es darin noch so geht.
Und aber, wer dabei ist. Aber es wird groß.
Es wird sehr, sehr groß. Es kommt dieses Jahr noch. Und das ist wieder ein Beispiel für Preparation meets Opportunity. Weil da war halt einfach genau dieses Thema mit dem Reiten und dem Stuntzeug super, super wichtig, dass ich das schon konnte, weil die haben schon über den gesamten Februar, März, April diese Stuntproben gehabt. Und es war undenkbar, dass ich da mitmachen kann ohne diese Stuntproben. Aber es war halt einfach, hey, ich kann reiten. Hey, ich habe Stunterfahrung. Hey, das passt schon alles. Und ich hatte dann für das, wofür die anderen 3 Monate Zeit hatten, hatte ich halt 2 Wochen. Und es hat gepasst. Und zwar nur wegen der Vorbereitung, die ich für mich persönlich schon überall gemacht habe. Hat sehr geholfen.
Ja. Kannst du uns zum Abschluss vielleicht nochmal einen kurzen Teaser geben, neben dieser geilen Serie, auf die ich mich sehr freue, weil ich finde diese Welt und all das, was du dir gerade beschrieben hast, und so mega. Und ich bin ein großer Emmerich-Fan, weil der versteht, wie man auch sowas bombastisch und blockbuster-technisch inszeniert. Was da noch auf uns zukommt mit dir auf der großen oder auch auf der kleinen Leinwand? Oder sind das alles noch unausgesprochene?
Wir haben das zweite Halbjahr stehe ich wieder vor der Kamera für zwei Projekte, zu denen ich wirklich gar nichts sagen darf. Aber es sind, wie ich finde, sehr, 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 sehr spannende Projekte. Und dieses ganze internationale Thema nimmt immer mehr Form an, sagen wir es mal so. Ein Projekt davon ist zumindest ein nicht deutsches Projekt.
Sehr schön.
Yes.
Und gibt es einen zweiten Teil von 60 Minuten?
Ja, das ist eine gute Frage. Gibt es einen zweiten Teil von 60 Minuten? Das ist pending. Also wir führen Gespräche.
Ich freue mich sehr. Auf jeden Fall sollte es eine Fortführung der Geschichte aus 60 Minuten geben. Ich finde, da ist noch nicht alles auserzählt. Ich finde, da gibt es noch ein paar Handlungsstränge, die man verknüpfen muss. Und wenn du jemanden brauchst, den du auf die Umme haust, dann stelle ich mich da auch
gerne. Kommst vorbei für ein Cameo.
Ja, logisch.
Würdest du das machen?
Ja, logisch.
Okay, finde ich super.
Ja, logisch mache ich das. Emilio, ich bin in awe, wie man so schön sagt.
Boah, das wäre geil. Stell dir mal vor, man baut in den Film ein, dass ich so durch das Set von Joko und Klaas gegen ProSieben irgendwie renne und wir uns dort am Set schlagen.
Das wäre geil. Du greifst an und
ihr seid so mittendrin.
Ja, genau.
Das wäre geil.
Ja, das,
ich schlage das mal vor.
Emilio, war denn viel Erfolg? Ich freue mich auf das, was da kommt.
Vielen Dank.
Ich finde es einfach mega, wie du das machst.
Dankeschön. Es war schön, hier zu sein.
Vielen Dank, Emilio, für das schöne Gespräch. Und wir machen direkt weiter. Kommt von The Fall Guy zu Fallout der Serie.
Genau. In der Vorbereitung zu diesem Podcast bin ich da mehrfach durcheinander gekommen mit Fall Guy und Fallout. Aber, und das muss man jetzt auch gleich von Anfang an sagen, zwei Themen, die beide richtig gut sind. Fall Guy, klasse Film. Fallout, finde ich, zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, eine richtig, richtig gute Serie.
Sehe ich ganz anders.
Was?
Ja.
Hast du die Spiele gespielt, erst einmal vorab?
Nee,
man muss ja sagen, dass der Fallout beruht auf einer sehr erfolgreichen Videospielserie mit, ich weiß gar nicht, wie viel Teilen. Ich habe auch kein Ding davon gespielt, aber ich weiß, dass es da eine riesengroße Fanbase gibt und das, glaube ich, auch Ansatz für diese dazu gewesen, daraus eine Serie zu machen, weil man natürlich diesen Bereich einfach an Leuten auch ansprechen will. Aber alles, was ich von Leuten gehört habe, die Spiele gespielt haben, die sind durch die Bank weg begeistert.
Ja, genau, so weil es total nah an den Spielen ist. Habe ich auch ganz viel mitgekriegt. Ich muss dazu sagen, ich habe diese Serie auf dem Rückweg gesehen nach der Fall Guy Premiere von Berlin nach Hamburg mit dem Zug. Da schafft man manchmal zwei Folgen, dank der Deutschen Bahn, dann aber auch vielleicht manchmal drei. vielleicht war ich nicht in der Stimmung. Ich sag's direkt von Anfang an. Mich beängstigt diese dystopische Apokalypse, ne? Also dieser, wie das Ding einsteigt mit den Nuklearexplosionen. Ich bin nicht richtig reingekommen in die Serie und ich muss noch weiter gucken, weil ich jetzt auch von so vielen Menschen gehört habe, wie geil diese Serie ist und wie toll. Sie hat mich nicht so gecatcht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht mein Ding.
Du hast ja gerade den Anfang angesprochen. Und das ist, da gehe ich mit vielen Kritikern, wie sagt man?
Ja, einher.
Einher, dankeschön. Einer hat geschrieben oder gesagt, der Einstieg ist so stark, der ist stärker als manche Serien über drei Staffeln. Und ich fand den Einstieg in die Serie, das geht halt los, spielt in einer Welt, die in so 50er, 60er Jahren angelehnt ist. Und dort kommt es dann zum atomaren Krieg. Und das fand ich schon echt stark gemacht.
Ja, das ist total stark. Also das ist richtig beängstigend, weil es ist ja nicht so, dass wir als Menschheit lernen, sondern wir immer mehr in Konfliktsituationen abrauschen, wo alte Männer Dinge entscheiden, die absolut nicht nachvollziehbar sind. Vielleicht ist es deswegen auch so, dass mich das so verstört zurückgelassen hat. Und dann diese Welt, ne, unten, unter anderem ja auch mit Kyle MacLachlan und die Art und Weise, wie sie da miteinander umgehen, das ist dann schon sehr blutig, sehr gorig. aber das, also ich muss noch weiter gucken, aber ich muss sagen, nach drei Folgen oder nach vier Folgen, die ich jetzt geguckt habe, ist es nicht so, dass ich sage, wow, ist das geil.
Mich hat das total gecatcht. Aber vielleicht einmal ganz kurz für all die, es noch nicht gesehen haben, die die Spiele nicht kennen, ganz kurz einmal die Story. Es kommt zum atomaren Krieg und die Erde wird mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht. Wird alles platt gemacht. Und es entwickeln sich dann zwei unterschiedliche Lebensformen. Es gibt die reichen Menschen ziehen sich zurück in Bunker unter der Erde, die Vaults genannt werden, und gründen dort eine neue Generation und leben in diesen Bunkern drin und warten darauf, irgendwann wieder an die Erdoberfläche zurückkehren zu können, wenn die radioaktive Strahlung aufgehört hat. Die weniger gut Betuchten unter uns schaffen es nicht in diese Vaults und müssen auf dem verseuchten Erdboden weiterleben und sich dort mit allerlei Sachen rumschlagen. Also neben Monstern, die dann da auftauchen, aber natürlich auch in einer Gesellschaft irgendwie, wo jeder ums Überleben kämpft und es wirklich schwer ist, durchzukommen halt auch. Das ist die das Grundsetting dieser Serie und dieses Spiels. Und dann geht es letztendlich im Hauptkern um eine Figur, um Lucy, eine junge Frau, die in einem dieser Vaults lebt und deren Vater aus dem Vault entführt wird und in die obere Welt verschleppt wird. Und sie begibt sich dann auf die Reise in die obere Welt, um ihren Vater zu retten und rauszuholen. Und ist letztendlich am Anfang ein sehr naives, unbedarftes, junges Mädchen, die dann mit all dem, was sie dort entdeckt und was sie dort erlebt, immer weiter wächst. Und mich hat das gecatcht. Also das gesamte Worldbuilding, das ganze Setup, die Atmosphäre, die diese Serie hat, die Bilder, ich fand das alles
das ist wunderbar toll gemacht.
Umgesetzt. Und man muss wirklich sagen, hatte das vor ein, zwei Jahren, als die Serie The Last of Us rauskam, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, und das habe ich bei dieser Serie auch, dass Hollywood oder die Macher von solchen Serien das Genre Videospiele wirklich ernst nimmt.
Ja.
Also es gibt ja wahnsinnig viele Videospielverfilmungen, die alle irgendwie super trashig, blöd irgendwie daherkommen. Aber gerade diese beiden Serien, finde ich, machen das super.
Du, also ich stimme, vielleicht, es gibt ja manchmal so Stoffe oder auch Serien, wo man so in der Sekunde einfach zusammenzuckt und das einen nicht packt, ne? Also weil man einfach vielleicht mit der Geschichte nichts anfangen kann. Machart, Rollenverteilung, alles gut und schön, aber mich hat es eben, wie gesagt, von Anfang an noch nicht so gecatcht wie dich. Aber ich gebe dir noch ein bisschen eine Chance. Ich bin auch mal gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Aber wie gesagt, das war ja unsere Hausaufgabe, uns The Fallout mal anzuschauen.
Genau. Eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, die ich noch loswerden will, weil ich dann auch gleich noch was auf unsere wunderbare Playlist packen möchte, ist ein großes Highlight dieser Serie ist die Musik, die wahnsinnig viel zur Atmosphäre beiträgt. Und ich liebe es an Filmserien im Allgemeinen, wenn du super harte Action-Szenen oder Splatter-Szenen hast und du hast dazu eine Musikhinterlegung, die überhaupt nicht passt dazu.
Yeah.
Und das macht diese Serie halt auch, weil wir hatten ja schon gesagt, es spielt am Anfang der 50er, 60er Jahren und deshalb ist es diese Musik auch, die dort diese Vintage-Musik, will ich es mal nennen, mit Leuten wie Nat King Cole, Frank Sinatra und Co., so eine Musik wird da gespielt. Und wenn du dazu dann Splatter-Szenen hast, ist
das
einfach,
ist schon geil gemacht,
einfach geil. Und deshalb möchte ich zwei Songs aus The Fallout auf unsere Playlist packen. Einmal von Sheldon Allman, Crawl Out to the Fallout. Geniales Lied. Leute, hört euch den Text an. Es ist wirklich ein mega, mega, mega Song. Und dann von The Ink Spots, I don't want to set the world on fire.
Oh, geil.
Großartige Songs.
Ja, aber jetzt auch nochmal mit deiner Empfehlung und vor allen Dingen auch mit dieser Musikauswahl. Ich gehe da nochmal rein und in mich und gucke mir das nochmal an und dann sage ich in der nächsten Folge auf jeden Fall, vielleicht gebe ich nochmal ein zweites Urteil. Manchmal muss man das ja auch erstmal sacken lassen und sich von sehr geschätzten Freunden auch diese Serie empfehlen lassen. Zu guter Letzt, am Ende unseres großartigen Podcasts Kino oder Couch wollen wir noch einen Hinweis starten und zwar gibt es einen Schauspieler, Edin Hasanovic, den wir sehr schätzen, der jetzt, sag ich mal, seiner Schauspielerei abtrünnig wird Hat er ja in der Vergangenheit aber schon unter Beweis gestellt bei der Deutschen Filmpreismoderation, dass er auch das kann, denn der hat ein neues Projekt, das dieses Wochenende startet. Und auch dazu haben wir mit ihm gesprochen. Ich habe einen Mann bei mir am Mikrofon und ich kann ihn auch zusätzlich sehen, den ich sehr, sehr schätze, den ich sehr bewundere, weil ich das Gefühl habe, es gibt wenig Menschen, die so viele Talente in einer Person vereinigen wie er. Er kann großartig schauspielern, er kann großartig moderieren, er kann singen, er kann tanzen und er kann entertainen. Ich weiß nicht, wie er das macht und ich weiß vor allen Dingen nicht, woher er die Kraft und Energie zieht, aber das wird er mir jetzt erzählen. Edin Hasanovic, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und worüber ich mich noch mehr freue ist, dass du den Weg ins Fernsehen geschafft hast mit deiner eigenen Show. Und jetzt musst du mir ganz kurz mal erzählen, wie kommt jemand wie du, der so busy ist, dazu jetzt auch noch eine Late-Night-Show zu machen?
Also erstmal grüße ich alle, die uns sehen und hören. Und ich freue mich auch. Und ich muss dich sofort ausbremsen. Diese Lobhudelei am Anfang, die tut mir aktuell nicht gut. Ich bin kurz vor Tränen immer. Also ich bin so durchlässig und ich bin ein Wrack. Ich bin emotional ein Wrack. Und wenn du dann sowas sagst, dann muss ich mich sehr zusammenreißen. Das kann in Tränen fließen. Ich bin dir sehr dankbar und ich kann die Liebe nur zurückschicken.
Aber warum bist du so ein Wrack gerade? Weil das einfach zu viel ist?
Es ist gar nicht zu viel, sondern die Aufregung kommt einfach. Also in ein paar Tagen sind die ersten Aufzeichnungen und jetzt so, ich hatte letzte Woche einfach nur Bock und das war total geil. Ja, wir haben schöne Sachen vorbereitet und so. Und jetzt kommt dieser Tag näher und dann wird leider der Verstand immer lauter und der Zweifel. Und wenn ich dann sowas höre wie von dir, du sagst, dass ich solche Sachen kann, dann zahlt es genau auf dieses Konto ein, was ich mir gerade selber ein bisschen lauter sagen müsste. Edin, beruhig dich, du kannst das, alles cool, du wirst es schon hinkriegen. Und wenn ich das dann höre, dann werde ich zittrig.
Ja, ich glaube, auf der anderen Seite muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Edin, dass man bekommt sowas ja nicht nur durch Glück, sondern vor allen Dingen durch Talent. Und ich habe es ja eben gerade schon gesagt, du hast ein unfassbares Kontingent an Talent, ein Container an Talent, den du mit dir rumschleppst. Insofern ist es ja großartig, dass es jetzt, sag ich mal, auch zum Vorschein tritt. Aber ist es denn etwas, wenn du über Aufregung sprichst, das dich hemmt oder wovor du Respekt hast? Weil du hast so viele Filme ja auch schon gedreht, kommen wir auch gleich nochmal dazu, wo die Aufregung ja bestimmt genauso groß war oder ist.
Nee.
Nein?
Nee. Also Film mache ich seit 20 Jahren. Man ist sicherlich jedes Mal am ersten Drehtag immer ein bisschen aufgeregt. Neue Leute und Rolle, hat man sie verstanden, setzt man sie richtig um und so. Das hier ist eine völlig andere Welt. Das, was du quasi ein Leben lang machst, das ist wirklich, ich habe keine Rolle, hinter der ich mich verstecken kann. Das heißt, wenn die Leute sagen, der ist mir unsympathisch, der ist nicht lustig, der ist mir zu laut, das ist mir viel zu anstrengend, dann meinen sie nicht die Rolle, die ich spiele, sondern dann meinen sie dich als Person. Und deswegen ist das gerade so, wie es ist. Es ist so eher so ein psychologisches Ding, dass ich sage, ey, du hast doch Spaß daran. Du hast doch voll Bock, deswegen haben sie dich doch gefragt. Du hast eine Leidenschaft und die zeigst du auch nach außen. Das sagen die Leute, das ist das Besondere an dir. Und ich glaube nicht, dass mich das hemmt. Ich habe Angst vor der Angst. Also ich habe Schiss, dass diese Gedanken, dass die mich einschränken. Gar nicht, dass ich selber eingeschränkt bin, weil ich irgendwas, sondern dass diese Gedanken, diese Angst, dass die mich nicht so jiggeln lässt dann vor der Kamera. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Aber lass uns nicht so viel von der Angst reden, sonst weine ich gleich. Vor allem habe ich Bock auf das, was jetzt kommt.
Aber erzähl mal ganz kurz, wenn du sagst, du hast Bock auf das, was da kommt, dann erzähl uns doch mal, was kommt denn da?
Da kommt eine Late-Night-Show auf uns alle zu. vor allem auf mich. Ab dem 28. April bei ZDF Neo habe ich eine eigene Late-Night-Show mit fantastischen Gästen. Vielleicht kommen wir auch gleich dazu, auf die ich mich sehr freue. Und das ist neu und darauf habe ich Bock. Und wir wollen dieses Genre Late-Night nicht neu denken und nicht mega innovativ sein, sondern klassisch und das von innen heraus durch dieses Feuer und die Leidenschaft versuchen, so ein bisschen zu sprengen oder so.
Und all das hast du. Und all das wird auch super funktionieren. Ich glaube, Aufregung, und du hast es eben gerade angesprochen, gehört ja zum Business auch ein bisschen dazu und ist ja im Prinzip auch die Antriebsfeder oder Kraft für das, was dann am Ende auch vor der Kamera im Positiven explodiert. Erzähl doch mal ganz kurz, weil du hast es ja eben gerade gesagt, du schauspielerst schon sehr, sehr lange, 2 Dekaden lang. Wann kam die Anfrage für die Late Night und vor allen Dingen, wie hast du in der Sekunde darauf reagiert? Hast du gedacht, so, hat sich da jemand verwählt? Meint die mich wirklich? Oder war das so ein Mind-Boomerang, den du rausgeschmissen hast, von dem du irgendwann sicher warst, er kommt zurück?
Also Joe Dispenza heißt jemand, den ich gelesen habe, der immer gesagt hat, wenn man sich etwas vorstellt, wenn man das imaginieren kann, dann tritt das auch irgendwann ein. Und ich habe mir nie vorgestellt oder nie so krass gewünscht, oh, ich will eine eigene Late Night. Aber wenn ich so zurückgucke, dann habe ich dich oder andere Talkshows oder Preisverleihungen oder so generell Gespräche immer anders geguckt als vielleicht Freunde von mir. Heute ergibt das alles Sinn. Und gestern stand ich im Studio und dann sehe ich da so meinen Namen und sehe dieses Studio und es ergibt irgendwie alles Sinn. Auch damals, als die mich zum Filmpreis gefragt haben, ob ich den moderieren möchte, war das nie so, hä, wie kommen die denn jetzt auf mich? Also was ich mich frage ist, wie haben die jetzt von mir mitbekommen, von dieser Lust darauf? Aber für mich ergibt es schon Sinn, weil ich privat immer gerne, ich denke in Show. Meine Freunde, die nervt das und die freuen sich jetzt natürlich, dass ich jetzt ein Ventil und einen Raum habe, wo ich das loslasse, in der Hoffnung, dass ich das im privaten Leben nicht mehr tue. Hier singen, da tanzen, da performen und so. Und als dann die E-Mail kam von ZDF Neo, also es gibt so Mails, wo du so denkst, ja, ja, ist gut, das wird sowieso nie was. Und irgendwie habe ich da schon gespürt, oh mein Gott, es passiert. Wie krass ist das denn? Und dann habe ich die Menschen von der Produktionsfirma in Berlin an dem Tag getroffen, als King Charles zu diesem Zeitpunkt schon King Charles war und Berlin besucht hat. Ich habe ihn gesehen. Wir konnten uns nicht treffen, weil die Straßen voll waren. Und an der Siegessäule fuhr dann der Wagen vorbei und dann hat er so gewunken. Ich habe Camilla gesehen. Deswegen werde ich das nicht vergessen. Und ab diesem Zeitpunkt ging das einfach nur voran. Da gab es keine Bremse. Wir haben einen Piloten gedreht letztes Jahr. Und dann hieß es vom ZDF, ja, wir wollen eine Staffel und in 3 Tagen.
Geht das los. So soll das sein.
Geht los.
Welche Attribute, sage ich mal, du hast es eben gerade gesagt, als Schauspieler kannst du dich hinter einer Rolle verstecken. Jetzt bist das du, also Authentizität ist gefragt. Aber was kannst du denn als Schauspieler, sag ich mal, für Tools benutzen für das, was du jetzt machst vor der Kamera?
Boah.
Ist es Texte auswendig lernen? Ist es, sag ich mal, das Gerüst stehen haben und dann spontan darauf reagieren? Weil du bist ja ehrlich gesagt total spontan und schnell.
Also ich, ja, wenn die Kamera nicht läuft, also ich bin privat zu Hause, bin ich der beste Sänger, der größte Schauspieler, der beste Entertainer der Welt. Wenn dann Kameras da sind und die Leute das dann bewerten und ich sie höre in meinem Kopf, wie sie es bewerten, schauen wir uns das alles an. Was ich mitnehmen kann, ist, glaube ich, diese Lust, in Rollen zu gehen, Sachen zu zeigen, sie nicht nur zu erzählen, sondern sie wirklich darzustellen. Und das werden wir auch tun, vor allem am Anfang in den Stand-Ups. Da werde ich nicht einfach stehen und irgendwas erzählen, sondern da habe ich richtig Bock, in eine Rolle zu gehen und Sachen zu zeigen, die in meinem kranken Kopf so herumschwirren. Und ich glaube, das kann ich da gut anwenden. Ob ich irgendwas in den Gesprächen anwenden kann, ich glaube, da geht es viel um einfach eine soziale Fähigkeit, die man hat oder eben nicht hat, jemandem zuzuhören, sich wirklich für jemanden zu interessieren. Steven, ich weiß es nicht, du bist der Profi, hilf mir, erzähl mir was.
Was soll ich dir erzählen? Ich bin definitiv nicht der Profi. Ich glaube, du bist bestens gewappnet, ich glaube, du bist bestens vorbereitet und ich glaube, du wirst das großartig machen und du bist ja jemand, den ich jetzt über lange Zeit auch verfolgen durfte und kennenlernen durfte. Ich glaube, du musst einfach deinem Bauchgefühl vertrauen, weil das hat dich bisher immer ganz weit gebracht und ich glaube, das ist auch genau das, was deine Stärke am besten ist. Go with the flow. Im Gespräch ist es ja wichtig, dass du zuhörst und dann einfach mit deinem Gefühl agierst, nachfragst, lachst, tust, machst, sprachlos
diese,
sein.
Diese Aufregung, die ist ja auch nicht nur da wegen Eitelkeit oder so, ne, wegen Narzissmus, wie komme ich rüber oder so, sondern diese Aufregung ist da, weil ich das so ernst nehme und ernst meine und einen hohen Anspruch habe an mich, an mein Team, an die Show und einfach richtig Bock habe, was Geiles und vielleicht für den deutschen Zuschauer etwas auf die Beine zu stellen, was er nicht so oft zu sehen kriegt. So.
Das wird, glaube ich, mega geil. Wenn du dir jetzt einen Gast oder eine Gästin wünschen könntest für Staffel 25, wen würdest du gerne haben?
Dann würde ich jemanden einladen, der zum zweiten Mal käme, weil diesen Gast, den ich mir ganz doll wünsche, der kommt schon in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob ich das schon verraten kann. Es ist ein Mensch, der mit den Stars per Du ist, den in Deutschland jeder kennt und den ich unfassbar schätze und liebe. Steven, es bist du.
Ah! Wir übertreiben es jetzt mal nicht. Weil ich werde nämlich unter meiner orangefarbenen Mütze gerade sehr rot. Deswegen haben wir das so ausgeleuchtet, dass du das nicht siehst. Ich danke dir für diese Vorschusslorbeeren. Bevor wir zum Ende kommen und ich dich, sag ich mal, wieder in die Proben entlasse, gibt es noch ein paar Sachen, über die ich mit dir gerne sprechen möchte, weil ich bin mir sicher, dass du da absolut großartig durchstarten willst. Aber wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre auch anguckt und deiner Tätigkeit als Schauspieler, würde ich gerne mal ein Ereignis hervorheben. Und da bist du ja auch im Vorwege jemand gewesen, der es auch nicht fassen konnte. Im Westen nichts Neues. Wenn man sich mal vorstellt, dass dieser Film, in dem du ja dabei warst, also ein grausamer, aktueller Film, aber so unfassbar gut, der Geschichte geschrieben hat, vor allen Dingen ja auch bei den Oscars, bei ganz vielen Preisverleihungen, aber ich meine, 4 Oscars ist nun einfach mal hammer, hammer, hammermäßig supergeil. Wenn du dir mal anguckst, auch was du für eine Bandbreite an Sachen hast, Je suis Karl, Trauzeugen, im Westen nichts Neues. Was ist, also gibt es einen Plan für dich? Also wenn wir jetzt gerade über die Late Night gesprochen haben, hast du da auch Vorstellungen oder Wünsche und vor allen Dingen, wie gehst du an die Selektion der Stoffe ran, die du dir, sag ich mal, zu Gemüte führst und in denen du dann auch auftauchen willst?
Also ich wurde so vor 10 Jahren oder so, wurde ich immer gefragt, wo siehst du dich in 10 Jahren so als junger Mensch? Und dann habe ich immer, glaube ich, geantwortet, ich hoffe, dass die Leute mit mir Qualität verbinden und dass die Leute sagen, wenn der da mitspielt, muss ich es mir angucken, oder wenn der da mitspielt, will ich auch mitspielen, bei diesem Projekt dabei sein. Und allein, dass ich jetzt hier mit dir sprechen darf, ist schon so ein kleines, vielleicht hast du das geschafft, Mühchen geschafft, ist jetzt nicht jedes Projekt das Bombenprojekt, aber wo es für mich immer irgendwie hingeht, ist irgendwie sich treu bleiben in der Qualität, sich nicht zu oft verraten oder so, sondern irgendwie gute Sachen machen, die Visionen umsetzen, die man hat, und nicht um jeden Preis alles mitnehmen, was geht.
Kannst du das? Kannst du gut Nein sagen?
Inzwischen schon. Ich bin immer wieder unsicher und denke manchmal, ich sehe die Genialität in Drehbüchern nicht. Denke so, fuck, ich bin doof. Mir muss das jemand erklären, aber ich fühl's nicht. Und das ist am Ende immer das, was bei mir zählt. Wenn ich es nicht fühle, dann fühle ich es nicht. Und dann kann ich auch am Set nicht über Wochen stehen und die Motivation haben, sondern ich muss beim Lesen, ich habe letztens zum allerersten Mal geweint beim Drehbuch lesen. Und das habe ich noch nie, weil ich immer differenzieren konnte, okay, das hat sich jemand ausgedacht, das ist eine Rolle, die ich spielen soll. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen, musste wirklich 3-mal flossen Tränen. Und das ist doch wohl das größte Zeichen dafür, dass ich das unbedingt machen möchte. Und ich glaube, das wird auch ein sehr toller Film.
Also da hast du auf jeden Fall schon zugesagt, da kommt jetzt auch noch eine Menge auf der großen Leinwand auf
uns zu. Das ist schon sogar abgedreht. Dieses Jahr kommen, letztes Jahr war ich ein bisschen fleißig, dieses Jahr kommen ein paar Sachen raus, ja.
Kannst du uns da schon anteasen?
Ich glaube ja, ich spiele in der Serie von Anke Engelk und Bastian Pastewka kurz mit bei Amazon. Der Buchspazierer, ein Buch, wurde verfilmt mit Christoph Maria Herbst, da spiele ich mit. Und dann kommt dieser Film, wo ich geweint habe, im ZDF, ist ein ZDF-Film, der heißt The End. Da geht es ziemlich viel um Tod und das Bestattungsunternehmen und so. Und vor allem kommt eine neue Late-Night-Show ins Fernsehen.
Mein Lieber, ich glaube, und ich mache mir überhaupt gar keine Gedanken darüber, dass das großartig werden wird. Und
vor allem, das ist schön für dich.
Ja, das ist schön für mich, siehst du. Und ich werde das ja hautnah erleben und ich werde mir das ganz genau angucken. Und ich werde dann auch den Finger in die Wunde legen, wenn es richtig scheiße
gerne.
Ist.
Nein, bitte gerne.
Nein, bleib so ein fantastischer, cooler Mensch, wie du bist. Genieß das. Du hast es dir hart erarbeitet und absolut verdient. Und vor allen Dingen, das, was ich immer gelernt habe, wenn du einen Tipp von einem alten Mann haben möchtest, hab keine Angst vor Fehlern. Aber das hattest du, glaube ich, noch nie. Das ist das, was mich immer am meisten durch die Geschichten trägt, die ich da mache. Weil keiner ist unfehlbar und Fehler sind menschlich und machen das sympathisch und authentisch. Und insofern ist das völlig natürlich, dass sowas auch mal passieren kann. Und Fehler ist nichts Negatives.
Vielen Dank, Steven.
Mein Lieber, ich freue mich, dich bald drücken zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Start Danke. Für deine Late Night. Und
Danke.
Lad mich ein, wenn Staffel 25 dann auch nochmal passiert.
Ja? Gerne, sehr gerne.
Alles Liebe.
Ja, das war diesmal eine ungewöhnliche Kino- oder Couch-Sendung. Aber bunte und sehr abwechslungsreiche. Nächste Woche, ich habe noch so viele Themen auf dem Zettel, die wir heute nicht schaffen, aber die wir euch für nächste Woche dann wieder mitbringen. Seid gespannt, da gibt's einiges zu bequatschen.
Ja, unter anderem natürlich Quentin Tarantino und sein berühmt-berüchtigter letzter, 10. Kinofilm. Anja ist wieder in the house. Bleibt uns treu, bleibt uns wohlgesonnen und gewogen und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit Kino oder Couch.
Bis dann.
Tschüss.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.